Liebe Zuhörer unseres Radios, was die Messe bedeutet, Hilfen zur Mitfeier, ist der Titel des Buches von Prälat Theodor Schnitzler, einem Liturgiewissenschaftler. Wir sind angelangt beim ersten Kanon, dem sogenannten römischen, und hier beim Hochgebet. Direkt nach der Wandlung kommt die Gedächtnisstrophe. Der Priester verkündet, was die Kirche als Kirche Jesu Christi hier ist. Ihr Wesen, ihr Urgrund, ihr Leben leuchtet auf. Dann wird die Kirche des alten Bundes sichtbar. Abel, Abraham, Melchisedek, Vorbilder des Opfers Jesu Christi werden genannt. Sodann die himmlische Kirche in ihrer himmlischen Liturgie. Der Opferengel tritt an den Altar und bringt die Gaben vor Gottes Angesicht. Dann die Kirche des Leidens, so hat man die Verstorbenen genannt, die noch der Läuterung bedürfen, ihre wird auch gedacht. Sodann die dienende Kirche. Ich lese Ihnen zunächst den Text vor, damit Sie verstehen, um was es geht bei der Erklärung. Auch uns, deinen sündigen Dienern, die auf deine reiche Barmherzigkeit hoffen, gib Antritt und Gemeinschaft mit deinen heiligen Aposteln und Märtyrern. Johannes, Stephanus, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia und mit allen deinen Heiligen. Wäge nicht unser Verdienst, sondern schenke gnädig Verzeihung und gib uns mit ihnen das Erbe des Himmels. Auch uns, deinen sündigen Dienern, so beginnt es. Die dienende Kirche sammelt sich in dieser Strophe. Sündige Knechte, das ist ein aszetischer Name für den Klerus und die Priesterschaft. Ihr Dienst an der Gemeinde erlangt ihnen die Interzession, das heißt die Fürbitte der Gemeinde. Während man sich in der heiligen Nennung vor der Wandlung große Mühe gab, das Wort Verdienst gut zu übersetzen, hat man es hier einfach unbesehen übernommen. Richtig wäre eigentlich, wenn man schreiben würde, wenn man übersetzt hätte, wägen nicht unsere Schuld. So, dann kommt die zweite Reihe mit den Heiligen. Nach Johannes dem Täufer werden 7 heilige Männer und 7 heilige Frauen genannt. Die letzteren stellen alle Lebensalter und Lebensstände der Frauen dar. Die Witwe Anastasia, die Mutter von vielen Söhnen Felicitas, die junge Mutter Perpetua, die Braut Cecilia, die Jungfrauen Agatha und Lucia und das Mädchen Agnes. Agnes ist in sehr jugendlichem Alter für den Herrn gestorben. Dann kommt die letzte Strophe. Darum bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn erschaffst du immerfort all diese guten Gaben, gibst ihnen Leben und Weihe und spendest sie uns. Welche Gaben sind gemeint? Nicht die eucharistischen, muss man aufpassen. Also nicht Leib und Blut des Herrn, sondern die sogenannten Naturoblationen, die Naturgaben. Wie ich Ihnen schon sagte, hat man diese Naturalien in die Kirche zum Altar gebracht und sie dann den Armen gereicht. Und sie waren auch für den Unterhalt der Kleriker und der Kirche vorgesehen. Dahinter steht die Kirche der Armen, also die Kirche der Caritas, der Nächstenliebe. Eigentlich auch etwas sehr Schönes. Die Kirche der Eucharistie, die Eucharistie feiert, darf die Armen nicht vergessen. Jene, die gespeist werden müssen und die hungrig sind. Schnitzler schreibt sehr schön, aus der Familia Dei, also der Familie Gottes, muss die Familienhaftigkeit in der Kirche wachsen. So, dann kommt das, was man Schlussdoxologie nennt, Doxa, Herrlichkeit, Lobpreisung, also die Schlusslobpreisung, wo dann die Gaben von Brot und Wein emporgehoben werden und der Priester betet, und auch nur der Priester, durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Und das Volk antwortet dann Amen. Und dieses Amen ist das wichtigste Amen in der Heiligen Messe überhaupt. Amen, ja, so sei es im Hebräischen, also sozusagen die Unterschrift unter dem Ganzen. Ja, das ist so, das ist richtig. Auch hier Gedanken, die einem wirklich auch erst erschlossen werden müssen, wenn man sonst von selber kaum drauf käme. In der Einheit des Heiligen Geistes bedeutet so viel wie in der Kirche. Das Wort Geist ist ein anderes Wort gleichsam für Kirche. Denn der Heilige Geist sammelt nach der Schau des Propheten Ezechiel die toten Gebeine zu neuem Leben. Einheit des Heiligen Geistes singt von der Kirche, die von allen 4 Winden durch die Kraft des Gottesgeistes zu innerer Einheit gesammelt worden ist, die es in der verworrenen und durcheinander geworfenen Welt nicht geben kann. Die Einheit des Lieben, der Liebe und des Friedens. Also nochmals, durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes. Da kann man jetzt wirklich mitbeten in der Einheit der Kirche. Also durch die Kirche, so ist das auch sinngemäß gemeint, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Also der Geist Gottes, der gleichsam mit der Kirche austauschbar ist. Das sind schon sehr starke Gedanken. Und wenn Sie heute einmal bedenken, wie wir von der Kirche reden, welche Sicht wir von der Kirche haben. Und hier wird sie direkt als Ausfluss der Trinität gesehen, in die Trinität, in die Dreifaltigkeit sozusagen auch hineingehoben. Lässt man sich von diesem Grundgedanken, der römische Kanon als Lied der Kirche, von der Kirche führen, dann wird man immer mehr von seiner geistigen Kraft gepackt und zum Nachdenken gebracht. Es tauchen große Bilder auf. Die zweite Strophe nach der Konsekration, also das ist jene, blick gütig darauf nieder und nimm sie an wie einst die Gaben deines Dieners Abel, unseres Vaters Abraham und des Melchisedek, tauchen in den großen Mosaiken von Ravenna auf. Die heiligen Strophen fanden in Lochner, Dürer und Raphael ihre Illustratoren, wie eigentlich in allen heiligen Darstellungen um den Altar und im Altarraum. Kunstwerke wurden von der Gedankenreihe Heiliger Geist, Kirche, Eucharistie angeregt, zum Beispiel die kostbaren eucharistischen Tauben. Man könnte eine neue Illustration der heiligen Bilderwelt des Kanon schaffen. Allerdings bedarf es vor und nach diesen Bildern der Betrachter. Und diese Betrachtung habe ich versucht, zumindest ein bisschen Ihnen zu vermitteln. Also Sie spüren, es ist ein gewaltiger Reichtum und es würde eigentlich Sinn machen, dass man solche Bücher wie von Schnitzler immer wieder liest, sich das immer wieder einprägt, damit man auch bewusst und tätig an der Liturgie der Kirche teilnehmen kann. Am spannendsten ist sicher die Geschichte des zweiten Kanon, weil er am Anfang eines Schismas stand, einer Glaubensspaltung. Es hat nämlich eine Aufspaltung zwischen Konservativen und Progressiven im Jahr 215, 217 gegeben. Und der Gegenpapst hat einen eigenen Kanon verfasst, nämlich den, der heute in der Kirche gebetet wird, der zweite, der Kanon des Hippolyt. Dieser konnte es nicht ertragen, dass ein ehemaliger Sklave nun Papst wurde. Er hat das absolut nicht akzeptiert und hat sich dann zum Gegenpapst wählen lassen. Und anlässlich dieser Wahl ist der zweite Kanon entstanden, der nach dem Konzil in der Kirche wieder aufgegriffen, eingeführt worden ist. Also eine ganz spannende Entstehungsgeschichte, die ich Ihnen vortragen werde. Auf die Fürsprache der Gottesmutter, der Engel und Heiligen des Himmels segne und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.